Warum eigentlich beraten Experten ein Jahr über Vulkanasche und ihre Risiken, um dann, politisch bedrängt und von Lobbyisten genötigt, lieber keine Meinung zu haben? Warum darf Boeing eine mögliche Materialermüdung bei den 737-Flugzeugen verschweigen mit der Begründung, man dachte eigentlich, dass sie erst etwas später auftreten würde? Warum finden immer mehr Touristen Gefallen an Ausflugsprogrammen, die nicht zu den Kodak Moments, sondern in Armenviertel und zu sozialen Brennpunkten führen? Aber warum ist es den Urlaubern gleichzeitig ziemlich wurscht, wie die politische Situation im Land ist, solange das Hotel nett und adrett ist? All diese Fragen rufen nach bissigen Bemerkungen von Karl Born.
Al dente, Borns bissige Bemerkungen.
Ich grüße dich, Karl, mein lieber Mitreisender. Ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, in den kommenden Minuten, wenn ich mir die ganzen Sachen hier so anschaue, müssen wir mal widerlegen, dass Reisejournalisten ja immer nur die schönen Dinge der touristischen Welt zuckersüß schildern. Es ist etwas irritierend, wie viele Krisen die Industrie allein schon in diesem Jahr bewältigen musste, von wegen Happy Sunshine Branche und so.
Ja, sei ebenfalls gegrüßt. Also was diesen Punkt betrifft, das wird auch nicht besser werden. Der Unterschied ist nur, früher hat man versucht, über Krisen nicht zu sprechen und dadurch das Image von Happy Sunshine hochzuhalten. Jetzt wird jede Krise und jedes kleine Krischen zigmal durch die Medien gejagt, weil ja der Konkurrenzkampf härter geworden ist, berichten also auch mehr Medien drüber. Und die Veranstalter erwähnen die Krisen auch häufiger. Zum einen als Vorabentschuldigung für ein eventuell schlechteres Ergebnis und zum anderen als Werbung für die Pauschalreise. Also totales Umdenken. Und deswegen haben wir das Gefühl, dass das überproportional zugenommen hat. Absolut ist es vielleicht ein bisschen mehr geworden, muss man fairerweise sagen.
Jetzt jährt sich ja schon dieser unaussprechliche isländische Vulkan mit seiner Asche. Und man würde ja denken, da haben hochbezahlte Experten 12 Monate darüber diskutiert. Wie gehen wir jetzt damit um, wenn sowas nochmal passieren sollte? Und was lese ich? Nix da. Man stellt sich doof wie vor einem Jahr und einer schiebt die Verantwortung auf den anderen.
Also gerade rein zufällig habe ich heute Morgen darüber auch nachgedacht, irgendwie angeregt durch etwas. Und es ist in der Tat so unglaublich. Es ist so gut wie nichts passiert. Das Problem wurde nur mal ein paar Mal gewendet, damit es keine Flecken vom Liegen kriegt. Und es gibt jetzt auch theoretisch 3 verschiedene Zonen, habe ich mich informiert, mit unterschiedlicher Aschebelastung. Was ist dann, wenn? Aber keiner hat festgelegt, was eigentlich die unterschiedliche Aschebelastung ist. Also reine Theorie, weil die Inhalte nicht definiert wurden. Und unser Liebling Peter, ich will doch nur spielen Ramsauer, schimpft immer nur auf die EU, schimpft, weil er nichts tun will. Aber ich habe noch nie gelesen, er könnte ja auch aktiv in Richtung EU vorgehen. Also ihr seid zu doof, das zu machen. Jetzt mache ich euch mal einen Vorschlag, wie wir es machen können. Genau. Also nur motzen, das hat ja mit Politik zu wenig zu tun. Die EU selbst verweist auf die Triebwerkhersteller und so geht der schwarze Peter weiter rum, wobei mit schwarzer Peter jetzt ausnahmsweise nicht Ramsauer gemeint ist.
Er würde auch das vertragen.
Sondern keiner war's und es ist nicht zu fassen, wenn morgen irgendein anderer Vulkan Aschewolken über Europa schicken würde. Wir wären genau an der Stelle, vor der wir vor einem Jahr waren. Allerdings muss man ganz klein bisschen dann vielleicht auch die Fluggesellschaften rügen. Ich habe auch nicht gelesen, vielleicht habe ich auch nur überlesen, dass die jetzt besonders starken Druck in Richtung Politik gemacht hätten oder Richtung Flugzeughersteller.
Ja, das stimmt auch. Apropos die mehr vom sicheren Flugzeug, da muss jetzt Boeing zugeben, dass sie sehr wohl von der Materialermüdung der 737 schon wussten, aber einfach nicht dachten, dass es jetzt schon passieren könnte, dass einfach mal so ein Dach wegfliegt. Also jetzt gehe ich doch einfach mal davon aus, dass selbst so ein Billigheimer wie Southwest seine Maschinen und die Nähte kontrolliert irgendwie. Was dachte sich Boeing denn, ab wann man die Airlines darauf hinweisen müsste, dass da vielleicht was Schreckliches passieren kann?
Also da haben wir in der Tat, glaube ich, 2 Themen. Einmal, wie Boeing damit umgeht. Ich meine, ich bin ja auch sicher, dass ich irgendwann mal sterben werde. Aber ich hoffe nicht, dass es jetzt die nächsten Tage passiert. Also das ist schon man kann es eigentlich gar nicht glauben, dass die so einen Satz ernsthaft meinen. Wir haben ein Problem, aber wir dachten, es sei nicht akut.
Wahnsinn.
Ich meine, die Dinger fliegen in der Tat schon ewig und man hat ja immer gesagt, ein Flugzeug wird nicht alt, wenn es nur richtig gewartet wird. Mhm. Das ist natürlich bei Nähten, Rissen und Materialermüdung etwas schwieriger. Trotzdem, und das ist der zweite Teil der Geschichte, glaube ich auch, dass es schon ein bisschen was mit Fluggesellschaft zu tun hat. Denn wenn immer so irgendetwas passiert, passiert es erstaunlicherweise immer nur bei einer. Also nicht immer bei der gleichen, aber es ist immer nur eine und bei allen anderen nicht. Dann ist immer die Frage, warum hier zuerst? Hm. Und bei Lufthansa, das weiß ich nun mal, weil ich da mal Einblick gehabt habe, die sind, was Haarrisse und Materialermüdung betrifft, wohl schon den anderen ziemlich weit voraus. Also zwei Probleme, aber so eine uralte 737, wenn ich da jetzt irgendwo außerhalb Deutschland unterwegs wäre, würde ich mir schon mal Gedanken machen.
Ja, wenn die Boeing-Leute sagen, das geht bis zu den Maschinen, glaub, bis zum Jahr 2000, das erste Modell der 737, also so alt sind die noch nicht. Und also so richtig beruhigend tut mich die Aussage nicht von denen. Du hast das auch gelesen von dem Flitterwochenpaar, das erste in Australien, die Überschwemmungen, dann in Neuseeland, in Christchurch, das Erdbeben und dann noch in Japan den Tsunami und den drohenden radioaktiven Supergau mitmachen muss. Also das hätte noch gerade gefehlt, dass sie jetzt auch noch in so eine Schrott-737 steigen müssen, auf einmal das Cabrio-Gefühl in 10.000 Meter Höhe mitbekommen. Aber wir wissen ja, das ist statistisch überhaupt nicht möglich. Es ist ja alles statistisch nicht möglich, was da passiert ist.
Also, ich neige ja immer dazu, eine Geschichte um 180 Grad zu drehen. Und in dem Fall würde ich ja mal den positiven Aspekt rauskehren. Okay. Schlimmer kann die Ehe dieser Leute auch nicht werden.
Du hast allerdings recht.
Ich wette, diese Ehe hält in der Tat, bis der Tod sie scheidet. Wobei man das auch wiederum so oder so verstehen kann.
Du, statistisch schwer denkbar, aber eben dennoch möglich, dass du ja mal eben an einem heißen Tag zu zweit duscht und das ist das Letzte, was dir vom Urlaub bleibt, weil, wie gerade im thailändischen Krabi passiert, die defekte elektrische Leitung an der Dusche hängt. Dann nutzt dir auch das deutsche Reiserecht nichts mehr.
Ja, das habe ich auch gelernt. Das ist einer der nationalen Unterschiede in den Köpfen der Urlauber. Also manche Dinge sehen Urlauber gleich, egal aus welchem Land sie kommen. Aber ein paar Dinge gibt, da gibt es gravierende nationale Unterschiede. Also, um es mal hierauf zu beziehen, wenn der deutsche Urlauber von Gefahr spricht, dann meint er primär Bomben, Terror, Naturkatastrophe. Mhm. Wenn der englische Tourist von Gefahr spricht, dann meint er primär elektrische Leitungen, herabstürzende Balkons oder Gefahren im Swimmingpool. Und gerade auf solche Sachen achten in der Tat die Engländer etwas mehr als andere Nationen, weil die haben irgendwann da mal schlechte Erfahrungen mitgemacht und die sehen das da schwieriger. Das ist auch für einen Veranstalter nicht so einfach, denn sag mal, gerade was Elektrik betrifft, ist ja der deutsche Maßstab ein anderer wie spanischer Maßstab. Also das, was, und das ist jetzt gar nicht böse gemeint, den Spanier gegenüber, was in Spanien absolut zulässig ist, da gibt es Dinge, die wären in Deutschland nicht zulässig. Jetzt immer die Frage, wenn da ein deutscher Tourist dort ist, sieht das im Hotel, wie kann der dann Ansprüche formulieren? Also es ist kein Problem, was einem jede 5 Minuten über den Weg läuft, aber im Prinzip in der Tat tendenziell mit einer statistisch größeren Häufigkeit als Erdbeben und Überschwemmung kann einem so etwas mal treffen.
Das beruhigt mich jetzt auch nicht unbedingt, Karl.
Also war auch eigentlich nicht als Beruhigung gebracht.
Okay. Ja, oder eine andere Sache, weil ich gelesen habe, du machst eine kleine Bootstour auf dem Mississippi und bekommst einen Kinnhaken oder gebrochene Rippen, weil, jetzt kommt's, schreckhafte Killerkarpfen aus dem Wasser springen und mit 40 Kilo gegen dich klatschen. Du, ich dachte wirklich erst, das war eine 1. April-Meldung, aber das scheint ja wirklich zu stimmen. Ich habe sogar einen Film gesehen drüber.
Also ich habe die Meldung auch mindestens 2-mal gelesen, weil ich mir auch nicht sicher war, A, stimmt das? Und B, wenn stimmt, ist das jetzt einmal passiert? in der Meldung, die Meldung musste man ja so lesen. Also wenn du da mit dem Boot unterwegs bist, da kann dir das ununterbrochen passieren. Eben. Dass dir das so, also ich muss das noch mal beobachten. Ich würde gerne mal abwarten.
Mississippi als Abenteuerurlaub oder so.
Aber das wäre ja plötzlich ganz neue Gesichtspunkte. Irgendwann könntest du auf diesen Flüssen ja kein Boot mehr fahren.
Das ist ja wirklich wie der schlimmste Horrorfilm ist das.
Aber Horrorfilm. Ja, wie Vögel von Hitchcock.
So ungefähr. Eben, genau. Und noch zum Stichwort Horrorfilm. In New York die U-Bahn-Ratten. Ja, das weiß ein Globetrotter, dass die nicht frei von Ratten sind. Aber dass die jetzt aggressiv auf Fahrgäste losgehen, das hatte auch schon wieder Thriller-Qualitäten. Nur weil jemand im Rathaus dachte, er könnte ein paar Dollar Schädlingsbekämpfung einsparen.
Naja, das ist jetzt etwas, was mich schon ein bisschen mehr anmacht. Weil ich glaube, unangenehme Überraschungen dieser Art werden wir auch in Deutschland, vom Urlaub ganz mal weg, generell in Deutschland erleben. Bei uns wird nämlich genau an den gleichen Stellen gespart. Die Amerikaner sind immer so ein paar Jahre uns voraus. Immer wenn du so eine Meldung liest, kannst du sagen, leg sie auf Wiedervorlage in 5 Jahren, dann passt sie auch bei uns. Und zunehmend hört man das ja auch in einigen Städten, dass das Problem gerade mit Ratten schlimmer wird und viele Dinge werden eben nicht mehr mit der hohen Konsequenz bekämpft. Also das Leben wird allgemein gefährlicher.
Apropos Müllberge, Ratten, Elend in New York. Das kann natürlich auch ein touristisches Geschäft werden, denn anscheinend sind ja Elendstouren in Slums, Ghettos, auf Müllhalden und unter Brücken, wo Obdachlose hausen, immer stärker nachgefragt. Ich muss sagen, ich fühle mich bei dem Gedanken irgendwie unwohl. Auf der einen Seite fordern wir zwar immer, die Urlauber sollen mal raus aus ihren gated communities, aber eine Sightseeing-Tour, um sich durch das Elend der anderen wieder gut zu fühlen, das hat da irgendwie eine merkwürdige Anmutung.
Also, ich würde zuerst mal sagen wollen, quantitativ, was die Größe dieses Marktsegments betrifft, das ist so mini, mini, mini. Da muss man nicht denken, das sei jetzt der große Megatrend. Das ist es ganz bestimmt nicht. Es geht auch nicht darum, dass Leute jetzt irgendwie in einer anderen Beziehung sein sollen, wollen zum Leben der Einheimischen. Es ist noch viel einfacher. Es geht einfach darum, das sind Menschen, ich will sie mal jetzt nicht Urlauber nennen, weil nicht das Urlaubserlebnis im Vordergrund steht. Die wollen etwas Außergewöhnliches erleben. Einen Kick extra. Also ich hatte mal, das ist wieder diese überaus große Bescheidenheit bei mir, wenn ich mich selbst zitiere, ich hatte das als Thema schon mal im Seminar gehabt bei Reisen in die Zukunft. Und da haben ein paar Studenten mal untersucht, was es da in dieser Hinsicht alles gibt. Also einmal sieht man, Thema ist nicht neu, aber Urlaub im Sträflingslager, Urlaub im Katastrophengebiet oder Aufenthalt ist ja kein Urlaub. Also da gibt's etliche Angebote, aber wie gesagt, in der Gesamtmenge vernachlässigenswert. Klar, wenn irgendwie der Bauch satt ist und dann guckt man natürlich nach was ganz Außergewöhnlichem.
Tja. Wo wir ja wissenschaftlich jetzt belegt bekommen haben, was ich immer schon etwas sarkastisch vermutet habe, dem Urlauber ist es letztendlich piepegal, welche Verhältnisse im Land herrschen, das er besucht. Hauptsache, die Hotelumgebung ist nett, das Buffet ist gut gefüllt und die Pina Colada gut gemixt.
Ja, das ist das Problem der Marketingleute in Deutschland und der Marketingleute im Zielgebiet. Bei uns aus deutscher Sicht und ähnlich kannst du das auch auf England übertragen, es ist in der Tat viel, viel einfacher, als man denkt. Der Urlauber will Urlaub machen und das, was außen rum ist, ist etwas Szenerie. Gibt natürlich auch welche, die haben zum Glück ganz andere Vorstellungen, aber die Masse, wir reden ja von Massenurlaub, die Masse, der ist es in der Tat egal. Und das ist immer ganz, ganz schrecklich, wenn man mal mit jemand spricht, ob das jetzt Tunesien ist oder sonst irgendwo. Und die immer denken, alle Urlauber, die nach Tunesien gehen, gingen nur nach Tunesien, weil Tunesien so schön ist. Selbst der Preis spielt eine größere Rolle bei Tunesien als das Umfeld. Es ist schlichtweg so, man mag es bejammern, aber ich bin auch weit entfernt davon, den Menschen da Vorschriften zu machen. Solange die in ihrem Hotel bleiben und ansonsten nichts anstellen, habe ich eine relativ primitive Einstellung. Ich kann damit leben.
Am Ende müssen wir natürlich wieder mal die Ohrfeige der Woche vergeben. Dieses Mal nicht an Ryanair, nein, sondern an den orangen Mitbewerber EasyJet. Die hinterfotzigste Erpressung der Woche, sage ich jetzt einfach mal. Am Gate kontrollieren sie jetzt das Handgepäck und wenn das nicht in das Raster passt, also in diese Metallbügeldinger da, dann werden zur Strafe, jetzt hört zu, 50 Euro fällig.
Also das ist wirklich eine riesen Unverschämtheit. Und das kann man auch spaßeshalber eigentlich nicht mehr unter Abhebungsstrategie verbuchen. Also nach dem Motto, wie toppe ich die Verrücktheit von Ryanair, um noch etwas Verrückteres zu machen. Das ist und bleibt eine Unverschämtheit, denn es ist ja eigentlich zu dem Zeitpunkt ja noch überhaupt keine Leistung erbracht, sondern nur eine Leistung erbracht worden im Sinne, ich akzeptiere das nicht. Ne? Genau. Und dass das also eine Negativauskunft 50 € kosten soll, ist unglaublich.
Oder ich wiederhole zu Hause.
Oder ich wiederhole nochmal den Satz, den wir letzte Woche oder vor 2 Wochen hier hatten. Wenn die Kunden sich das bieten lassen, selbst schuld. Mit mir würde man das nur einmal machen und wahrscheinlich nicht nur einmal, weil ich um solche Gesellschaften einen großen Bogen mache.
Ach Karl, es ist so ein sonniger Sonntag, zumindest hier ganz im Westen der Republik in Aachen. Die Magnolien blühen und morgen fahre ich nach Baden-Baden. Da werden trübe Gedanken eh sediert und ich bin wieder ganz lieb und friedlich.
Ach, Baden-Baden, meine heimliche deutsche Geliebte. Ach Mist, jetzt ist es natürlich nicht mehr heimlich, nachdem ich das hier offenbart habe. Ich beneide dich.
Danke, ich werde es auch nicht verraten.
Gut, danke sehr.
Also bis nächste Woche, ganz erholt wird dich dann jemand.
Tschüss. Tschüss.